Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 11. November. Dieser Song von Stevie Wonder ist eigentlich für Martin Luther King geschrieben worden. Aber Friedrich Merz darf ihn heute Morgen auch auflegen, denn er wird 65 Jahre alt. Er ist ein Mann der klaren Haltung, immer gewesen, immer geblieben. Sein Leitbild unterscheidet sich auch von der deutschen Wirklichkeit des Jahres 2020, was die einen beklagen und die anderen auf das Freudigste begrüßen.
Wir sind keine multikulturelle Gesellschaft, sondern wir sind ein Land, das sich einer christlich-abendländisch-jüdischen Tradition verpflichtet fühlt. Wir sind eine offene, freiheitliche Gesellschaft. Wir respektieren ausschließlich das Gewaltmonopol des Staates. Das Ganze steht auf gesicherter rechtlicher Grundlage und es hat in der Bundesrepublik Deutschland niemand das Recht, hier eine eigene Rechtsordnung parallel zu der, die wir haben, irgendwo zu entwickeln oder zu befürworten.
Friedrich Merz ist der Antipode einer Politik, die sich im Regierungshandeln der letzten 15 Jahre jede auch nur kleinste scharfe Kante abgeschliffen hat.
Wir haben keine offenen Diskussionen mehr geführt. Wir haben keine eindeutigen Standpunkte mehr eingenommen. Und ich will an dieser Stelle hinzufügen, und man muss auch nicht jeden Standpunkt der SPD gleich übernehmen. Das muss nicht sein.
Derweil große Teile der CDU, vorneweg die Kanzlerin und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sich dem Hang zum Gelddrucken ergeben haben. Im Interesse des sozialen Friedens, im Interesse des europäischen Zusammenhalts hält einer wie Friedrich Merz eisern dagegen. Das macht ihn im Volk populär und bei den führenden Kadern seiner Partei relativ einsam.
Ich habe meinen Wählerinnen und Wählern immer versprochen, aus dieser Währungsunion wird keine Transferunion, wird keine Schuldenunion. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Ich fühle mich an dieses Versprechen unverändert gebunden.
Merz glaubt und verspricht, er sei das personifizierte Gegengift zur AfD, eine Art Schrumpfungsmedizin.
Kurzfristig kriegt man sie nicht wieder weg. Sie sind in 16 Landesparlamenten, sie sitzen im Europaparlament, sie sitzen im Deutschen Bundestag mit 12,6%. Aber halbieren kann man sie.
Er hat oft verloren gegen Merkel, gegen AKK, gegen den Zeitgeist. Und jetzt will er es nochmal, ein letztes Mal richtig wissen. Oder, Herr Merz?
Und damit ist dann auch klar, ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz.
Demokratie lebt von Typen wie ihm. Wenn alle dasselbe denken, dasselbe sagen und fühlen, dann ist die Demokratie ja genau in der Sekunde eigentlich zu Ende. Insofern wünschen wir heute Morgen Friedrich Merz, dass er bleibt, wie er ist. Das zentrale Versprechen hat er sich ja selbst gegeben.
Ich halte durch. Ihr zermürbt mich nicht.
Unsere weiteren Themen heute. Der Virologe Professor Jonas Schmidt-Chanasit spricht jetzt gleich seine Kritik an der Lockdown-Politik aus. Und er spricht auch über den Impfstoff und warum wir trotz der guten Nachricht noch sehr viel Geduld und einen weiteren Winter brauchen werden.
Das wird nicht der letzte Winter sein, wo wir uns was überlegen müssen. Das müssen wir nächsten Winter sicherlich auch noch.
Zusammen mit unserer Börsenreporterin mit Sophie Schimanski schauen wir auf DHL und auf Adidas. Zwei deutsche Global Player, die jetzt ihre Quartalszahlen veröffentlicht haben. Und Sie hören, wie sich Donald Trump und sein großer medialer Verbündeter Fox News voneinander entfernen. Und außerdem, wir berichten über Elon Musk, der zwar Kapitalist ist, aber einer mit Herz. Deutschland wartet. Und zwar auf sinkende Infektionszahlen, auf fallende R-Werte und auf bessere Zeiten ja sowieso. Aber wirken die Maßnahmen zum Lockdown-Light denn überhaupt? Zwingen denn diese geschlossenen Kinos, die verwaisten Restaurants und die leeren Museen das Virus auch tatsächlich in die Knie? Oder ist das Ganze einfach nur Politik, weil man ja sonst nicht weiß, was man machen soll? Über solche Fragen grundsätzlicher Art diskutieren die aktuell rund 80 Millionen Hobby-Virologen in Deutschland. Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, spricht darüber jetzt mit einem echten Virologen, mit Professor Jonas Schmidt-Chanasit von der Universität in Hamburg.
Schönen guten Tag, Herr Professor Schmidt-Chanasit nach Hamburg.
Schönen guten Tag nach Berlin.
Herr Schmidt-Chanasit, sagen Sie mal, wenn Sie sich selbst informieren über die Lage der Pandemie, auf was schauen Sie denn als erstes? Neuinfektion, 7-Tage-Inzidenz, Sterberate, was ist der wichtigste Ankerwert für Sie als Virologen?
Also den wichtigsten Ankerwert gibt es nicht. Man muss sich das alles anschauen, muss sich auch ganz genau anschauen, wo Probleme aufgetreten sind bei der Datenerfassung, gerade was auch den R-Wert betrifft. Da sehen wir ja zum Teil auch immer eine Anpassung nach einem gewissen Zeitraum. Also man muss das alles im Blick behalten und dann vor allen Dingen auch gewichten. Das ist das Entscheidende. Natürlich hat man Zugriff auf die Zahlen. Aber um es mal ganz deutlich zu machen, wenn man eben 50 Personen hat, die über 80 sind, die sich an einem Tag infizieren, ist das was ganz anderes, als wenn sich 50 Menschen infizieren, die unter 20 sind. Und das ist eben eine ganz wichtige Information, die dann eben auch in so eine Wichtung hineingerechnet werden muss.
Helfen Sie uns mal bei der Gewichtung. 13.000 Neuinfektionen jetzt am Morgen, im vergangenen Wochenende waren es noch 24.000 im Vergleich zu den letzten 24 Stunden. Sind das jetzt schon die ersten kleinen Effekte des Lockdown-Light oder sollten wir jetzt nicht jeden Tag auf diese Zahlen gucken?
Mit ersten Effekten des sogenannten Lockdown-Light oder wie Herr Lauterbach immer sagt, des Wellenbrecher-Shutdowns kann man sicherlich erst frühestens nach 2 Wochen rechnen. Aber eins muss man ganz klar sagen, und das trifft ja auch wieder zu, das Verhalten natürlich beeinflusst das die Pandemie und das wiederum, also wie die Pandemie verläuft, beeinflusst wieder das Verhalten. Es wäre gut, wenn sich jetzt ein stabiles Plateau entwickelt und die Zahlen nicht weiter so dynamisch in die Höhe schnellen, das wollen wir ja alle nicht. Aber nochmal, man muss hier ganz deutlich unterscheiden, Effekte des Teil-Lockdowns mit Sicherheit noch nicht, sondern eher ein Reagieren der Menschen auf bestimmte Nachrichten, auch die eben in den Medien natürlich transportiert werden, auf das Infektionsgeschehen. Und das ist aber auch eine ganz wichtige Information, weil es doch wieder zeigt, dass dieses Verhalten ganz entscheidend ist und es auch ausreicht, den Verlauf zu beeinflussen, auch ohne Teil-Lockdown. Zumindest wenn es sich jetzt stabilisieren sollte in dem Rahmen, wir müssen ja noch sehr vorsichtig sein. Es kann auch durchaus sein, dass es jetzt ein kleiner Ausreißer ist und dass morgen, übermorgen wieder steil nach oben geht. Also das war jetzt rein hypothetisch, ne, wenn es sich weiter so bestätigen sollte.
Aber ist dann nicht die schlichte Wahrheit und der gesunde Menschenverstand, der einem dann sagen würde, okay, bis wir alle den Impfstoff haben, es könnte ja schneller gehen, als man denkt, müssen wir eigentlich diese Maßnahmen im November schlicht und einfach durchhalten. Dann steckt sich wirklich kaum noch ein neuer an.
Na klar, wenn wir alle zu Hause bleiben, keiner mehr rausgeht, dann kann man natürlich die Infektionen nach unten drücken. Das kann man so berechnen, aber das ist eben vollkommen unrealistisch und so können wir auch nicht die nächsten Monate leben. Das ist doch jedem klar. Und insofern ist es eben genau die Schwierigkeit, hier diesen Mittelweg für die Politik zu finden. Auf der einen Seite möglichst wenig Schaden anzurichten, auf der anderen Seite aber eben die Fallzahl natürlich nicht so in die Höhe schnellen zu lassen, dass das Gesundheitssystem kollabiert, weil das will niemand.
Das ist ja auch das zentrale Argument der Bundesregierung. Herr Spahn hat jetzt neulich mit einer erneuten schwierigen Zahl aufgewartet und gesagt, eigentlich sind 30-40% aller Deutschen Risikogruppe und damit besonders zu schützen. Er spricht über Diabetes, Bluthochdruck, Übergewichtigkeit, natürlich auch den Anteil der Älteren in Deutschland. Ist das Panikmache oder schlicht die nackte Wahrheit?
Ja, das ist eine schwere Frage. Also da gibt es auch keine einfache Antwort drauf. Jeder nimmt für sich das Risiko unterschiedlich wahr. Und es ist sicherlich so, dass ich, wenn ich sehr, sehr viele Vorerkrankungen habe, durchaus ein größeres Risiko habe, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr gut eingestellte Erkrankung habe. Also viele kennen ihr Risiko, dass sie schwer erkranken können. Und trotzdem muss es doch in ihrer Entscheidung stehen, zu sagen, ich möchte das oder das eingehen oder das nicht eingehen. Solange sie keine anderen Menschen mit diesem Verhalten gefährden. Also ich glaube, das ist die Grundlage. Und pauschal zu sagen, wir müssen jetzt 40%, also wir müssen diese 40% schützen, das ist ja überhaupt gar nicht realistisch umsetzbar. Haben wir auch bei keiner anderen Erkrankung. Man kann daran arbeiten, so viel zu schützen, wie es realistisch möglich ist. Aber ob das jetzt ein Ziel sein kann, eben 40% über einen längeren Zeitraum zu schützen, das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln.
Helfen Sie uns mal bei der Einschätzung dieser neuen Nachrichten, die wir von BioNTech und Pfizer bekommen haben. Ist das jetzt der Durchbruch bei der Bekämpfung der Pandemie, weil dieser Impfstoff wirklich vielleicht sicher und bald verfügbar ist?
Nein, das ist viel zu früh, das so abschließend sagen zu können. Es sind gute Nachrichten. Ich bin auch überrascht, dass sie so positiv sind. Aber der Teufel steckt auch hier im Detail. Man muss hier auf die Studien warten, wo die genauen Zahlen drin stehen. Wo haben wir denn diese hohe Wirksamkeit? In welchen Altersgruppen? Mhm. Wie viel schwere Verläufe wurden denn verhindert? Wie sind denn nochmal die Nebenwirkungen auch auf einen längeren Zeitraum? Also viele, viele Fragen, die noch im Raum stehen, die nicht beantwortet sind. Aber nichtsdestotrotz, und das habe ich auch immer gesagt, natürlich werden wir Impfstoffe haben mit besserer oder weniger guten Wirksamkeit, aber es ist trotzdem ein wichtiger Baustein, wenn wir Ärzte, Pfleger schon mal schützen können. Ein ganz wichtiger Baustein. Insofern eine positive Nachricht, aber man sollte jetzt auch nicht wieder in diesen alten Modus verfallen. Wir müssen durchhalten, bis ein Impfstoff da ist und dann ist alles vorbei. Das wäre die vollkommen falsche Nachricht.
Aber nehmen wir mal an, der wäre jetzt da, dieser Impfstoff, und man würde pro Tag, was ja viel ist, 100.000 Deutsche impfen, dann dauert es ja immer noch 2 Jahre, bis alle geimpft sind. Oder kann man eine Million impfen pro Tag? Nein, wie schnell wird es wirklich gehen? Nein.
Das ist eine Herkulesaufgabe. Da braucht es eine hervorragende Logistik, sozusagen auch, wie die Impfstoffe in die Impfstoffzentren gelangen können. Zum Teil müssen die ja bei minus 70, minus 80 Grad gelagert werden. Also das ist eine Aufgabe, die nicht einfach zu bewältigen ist. Da muss noch sehr, sehr viel passieren. Also insofern ist das eine positive Nachricht, aber es wird nicht heute oder morgen und auch nicht nächstes Jahr dazu führen, dass wir hier, was die Pandemie betrifft und das Verhalten des Virus, wesentlich etwas ändern können. Das nicht. Aber wir können, wie andere Bausteine auch, also eine Behandlung zum Beispiel oder bessere Teste, dafür sorgen, dass der Umgang einfacher wird, dass wir eben ein Stück zurück weit auch zur Normalität, also zurück in die Normalität finden mit diesem Baustein. Die werden sicherlich helfen. Und der Impfstoff ist eben ein Baustein, nicht der, sondern ein Baustein.
Man spürt bei Ihnen, wenn man sich so die Debatten, die öffentlichen Debatten anschaut, so ein bisschen immer den Wunsch nach Differenzierung, sowohl bei den Maßnahmen offenbar auch als bei der Analyse des pandemischen Verhaltens. Nun erleben wir ja eigentlich, zumindest was die Bevölkerung betrifft, vielleicht nicht die Virologen, aber doch das Gegenteil. Wir haben 20.000 Anti-Corona-Demonstranten, die Maske theatralisch davonreißen. Wir haben Wirtschaftsleute und Gastronomiebetriebe, die sagen, ich habe alles getan, das ist übertrieben, was ihr hier macht. Es gab bei uns kein Infektionsgeschehen im Theater, warum müssen wir das machen? Also diese Differenzierung findet doch eigentlich gar nicht statt, oder?
Doch, meines Erachtens schon, aber es ist einfach unheimlich schwierig. Und sozusagen das, was Sie jetzt geschildert haben, also die Demonstranten, die Entscheidung bei den Restaurants, das ist, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen müssen. Also ich habe da hohen, hohen Respekt vor diesen Entscheidungen und man muss da rein, man muss das diskutieren mit den Leuten. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, und das auch eben erklären und sagen, es war jetzt erstmal keine andere Möglichkeit. Wir mussten eben auf ein bestimmtes Niveau der Kontaktbeschränkung kommen, auch wenn wir wissen, dass wahrscheinlich das jetzt nicht das Entscheidende ist mit den Restaurants, aber wir müssen hier einfach sozusagen eine kritische Masse zusammenbekommen. Aber nach wie vor, es ist nicht einfach und vor allen Dingen ist so dieser Punkt, also wer hat jetzt recht oder sozusagen, das ist der richtige Weg, das hat niemand. Und es muss einfach auch eine Entscheidung getroffen werden, auch wenn ich jetzt hinter bestimmten Maßnahmen zum Beispiel jetzt nicht stehe und sage, gut, ich hätte das jetzt wahrscheinlich anders gemacht, aber es ist nun mal nicht so, es wurde so entschieden und jetzt müssen wir schauen, wie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist. Ich hoffe, sie bringen etwas, dass wir da eben die Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden und dann langfristig sozusagen eine Strategie und ein Niveau erreichen, was uns eben über die nächsten Monate bis weit ins übernächste Jahr hineinbringt. Und dann wird es auch deutlich eben natürlich eine Entspannung aufgrund Impfstoffe, Therapie, bessere Teste und so weiter bringen. Das ist ganz klar. Also wir reden jetzt nicht über einen Zeitraum von 20 Jahren, wo wir alle mit Maske rumlaufen. Das muss auch jedem klar sein. Also das hat natürlich ein Ende. Und dieses Ende wird auch sicherlich 22, 23 sehr, sehr nahe sein.
Aber Sie sagen, 2021 ist noch ein Jahr der Beschränkungen?
Sicherlich. Das okay. auf jeden Fall. Also das wird nicht der letzte Winter sein, wo wir uns was überlegen müssen. Das müssen wir nächsten Winter sicherlich auch noch.
Nur eine Frage. Es gibt ja so eine hartnäckige Truppe von Ärzten, die meinen, das ist alles falsch, was wir hier machen. Und wir bräuchten doch diese Lockdown-Geschichten gar nicht, wenn wir nur endlich diese Herdenimmunität zulassen würden. Und eine Infektion, eine durchgemachte, sei ja wie eine Impfung. Haben die ein anderes Studium absolviert oder sind das Zyniker oder wollen die Öffentlichkeitswirksamkeit haben oder haben die vielleicht teilweise einfach nur recht, aber vertreten eine Minderheitenmeinung?
Ich bin immer natürlich für Diskussionen auf dem Niveau, was auch zuträglich ist. Und wenn das natürlich nicht wissenschaftlich fundiert und begründet ist, dann wird es irgendwann schwierig, auch argumentativ. Insofern ist doch klar, dass man sozusagen ein Durchlaufen überhaupt nicht steuern kann. Und das passiert ja auch in keinem Land. Also in keinem Land der Welt wird es einfach laufen gelassen. Also mehr oder weniger wird regulativ eingegriffen. Und da gibt es eben bestimmte Unterschiede in Schweden im Vergleich zu uns oder in China, nicht? Das hängt eben auch an den Ländern. Das sage ich ja immer wieder. Wir können das chinesische Modell nicht kopieren. Wir können auch das schwedische nicht kopieren. Und wir können das japanische können wir auch nicht kopieren, weil unsere Gesellschaft als Struktur schon mal grundverschieden ist, ganz abgesehen von den kulturellen Hintergründen. Insofern findet jedes Land findet seinen Weg. Und das ist auch richtig so. Aber kein Land hat sich dafür entschieden, es einfach laufen zu lassen und gar nichts zu machen. Also diese Ansicht vertritt dann wirklich eben eine sehr, sehr kleine Minderheit.
Okay. Hat eigentlich Ihre Warn-App schon rot geblinkt in den letzten Wochen?
Immer nur grün, also quasi Kontakte, aber eben keine Risikokontakte. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das wird auch in der Diskussion und auch in der Kommunikation durcheinandergebracht und nicht klar kommuniziert. Es geht um die Reduktion von Risikokontakten, nicht von Kontakten. Ja, weil sonst denken die Leute, wenn ich jetzt an jemanden vorbeilaufe, auf Weiher, das ist ja schlimm. Nein, nein, nein. Es geht um Risikokontakte, die ganz klar durchs Robert-Koch-Institut definiert sind. 15 Minuten Face-to-Face ohne Schutz oder sozusagen Sport mit 30 Leuten im geschlossenen Raum. Das muss reduziert werden und nicht ein Kontakt, weil ich irgendwo mit jemandem weit entfernt in einem Bus stehe. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, das zu betonen.
Macht was mit uns natürlich im sozialen Umgang, aber ich glaube, es ist klar geworden. Kennen Sie eigentlich jemanden, der es hatte, Herr Schmidt-Chanasit?
Ja, ich kenne einige, die es hatten. Bisher zum Glück keine sehr schweren Verläufe, also alles leichte Verläufe. Also dieses Szenario, dass jeder jemanden kennt, der gestorben ist, ist bisher glücklicherweise in Deutschland so noch nicht eingetreten.
Hoffen wir, dass das so bleibt. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Sie bringen wie immer, glaube ich, ein bisschen mehr Licht in dieses Dunkel der pandemischen Lage. Hoffnung ist angebracht. Wir bedanken uns. Herr Schmidt-Chanasit, einen schönen Gruß nach Hamburg.
Viele Grüße nach Berlin.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Mit DHL und Adidas haben gerade zwei wirklich große deutsche, international aktive Unternehmen ihre Quartalszahlen vorgelegt. Die Pandemie hätte sich für beide nicht unterschiedlich auswirken können. Denn während die DHL-Aktie, die Firma sitzt mit Hauptsitz in Bonn, gerade erst ein Allzeithoch erreicht hat, musste Adidas aus Herzogenaurach zuletzt mit wirklich massiven Problemen durch Corona kämpfen. Wie es jetzt für beide aussieht, bespreche ich mit unserer Börsenreporterin, mit Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
Fangen wir doch bei DHL an, Sophie. Die neuesten Zahlen sind wieder, muss man ja sagen, hervorragend. Trotzdem war die Aktie gestern im Minus. Warum eigentlich?
Ja, weil DHL, wie ja einige andere Unternehmen, profitiert hatte von der Pandemie. Wir haben alle kräftig online geshoppt und Geburtstagsgeschenke, kleine Aufmerksamkeiten verschickt und nicht vorbeigebracht. Aber ein erfolgreicher und wirksamer Impfstoff ist natürlich genau das Gegenteil für DHL wie für andere Unternehmen. Es würde natürlich bedeuten, dass im Zweifelsfall die Wirtschaft wieder so weiterlaufen kann. Und es sind eben gerade All Eyes on Pfizer und BioNTech, die sind sehr weit mit ihrem Impfstoff. Freilich sieht man das jetzt noch nicht in den jüngsten Quartalszahlen von DHL. Die waren super. Im vergangenen Quartal haben sie deutlich mehr Pakete herumgeschickt als im Quartal davor. Insbesondere dadurch, dass kleinere Einzelhändler Versandaufträge eben genutzt haben, weil sie ihre Geschäfte schließen mussten. Aber die Investoren sind eben mit einem Fuß schon weiter und rätselraten ja über die Zukunft. Und da könnten diese Einzelhändler vielleicht wieder zum physischen Shoppen einladen. Das wäre wunderbar für die Einzelhändler, das wäre sicherlich auch spannend für uns. Aber DHL zum Beispiel schadet es natürlich.
Schauen wir noch schnell auf Adidas. Auch hier die Aktie im Minus, denn das Adidas-Corona-Problem scheint noch nicht gelöst, richtig?
Nein, sie hatten sich zwar wieder in die schwarzen Zahlen vorgekämpft, aber nach 9 Monaten Lockdown hinkt der Umsatz 1/5 hinter dem Vorjahresniveau zurück. Und auch der Ausblick aufs Weihnachtsgeschäft ist düster. Zahlreiche Läden haben natürlich ganz geschlossen, zum Beispiel in Frankreich oder Großbritannien sind die Geschäfte komplett zu. Deshalb hat der DAX-Konzern jetzt auch die Erwartungen gebremst für das vierte Quartal und hat die Anleger eigentlich darauf eingestellt, dass es ein maues Weihnachtsgeschäft werden wird. Vielleicht ist es ja bald mal Zeit, Reebok abzustoßen. Die sind nämlich eigentlich nur eine Problemmarke. Und Analysten finden, das wäre genau die richtige Entscheidung. Und Adidas könnte sich eben auf die Hauptmarke konzentrieren.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, das Bundeskabinett jedenfalls befasst sich heute mal mit dem Raum, in dem in Deutschland die meisten Menschen wohnen. Wir nennen ihn den ländlichen Raum. Und von denen, die keine Ahnung haben, wird er auch als Provinz bezeichnet. Heute also wollen Merkel und die Minister wissen, wie es dem ländlichen Raum wirklich geht. Ein entsprechender Bericht der Landwirtschaftsministerin liegt vor und wird vorgestellt. Und bei mir ist jetzt einer, der hat schon einen Blick hineinwerfen können. Einen schönen guten Morgen, Gordon Ripinski.
Guten Morgen, Gabor.
Was hat dieser Blick in das Werk für dich an Neuigkeiten gebracht?
Ja, die erste Erkenntnis ist, Armut und Reichtum trennt sich in Deutschland, ob man im ländlichen Raum oder in der Stadt wohnt. Auf dem Land hat man tatsächlich im Schnitt nur 2/3 des Einkommens im Vergleich zu den Menschen, die in der Stadt wohnen. Und darüber hinaus gibt es auch ganz, ganz viele Indikatoren, die das Leben auf dem Land einfach schwieriger, schlechter und unkomfortabler machen.
Wie sieht's aus bei der Mobilität zum Beispiel? Da wird ja viel gepredigt, man soll auf das Auto verzichten, auf den Verbrennungsmotor ja sowieso. Aber wie sieht es wirklich aus?
Ja, auf dem Land ist das völlig unrealistisch. Da sagt der Bericht, das eigene Auto ist noch immer das Hauptverkehrsmittel. Vielleicht gibt es noch einen Schulbus, aber ansonsten kein öffentliches Mobilitätsangebot, das adäquat genutzt werden könne. Also ein ganz schlechtes Zeugnis.
Medizin würde mich noch interessieren, nicht nur in Zeiten der Pandemie. Wie ist die Versorgung mit Ärzten, Krankenhäusern, Polikliniken?
Auch ein großes Problem, hängt mit den Verkehrsangeboten zusammen, aber nicht nur. Es gibt eben nicht besonders viele Krankenhäuser, Gesundheitszentren auf den Quadratmeter. Und das bedeutet, dass bei Schlaganfällen oder Herzinfarkten, das sagt der Bericht sogar, es eben in der benötigten Zeit keine Hilfe gibt.
Nun gehört ja zur Mobilität heutzutage ja nicht nur das tatsächliche Fortbewegen von A nach B, sondern auch, wie kann ich mit anderen kommunizieren, wie kann ich die Informationen zum Beispiel aus dem Internet bekommen. Wie verhält sich denn mit dem Internet im ländlichen Raum?
Gabor, da würde ich dir jetzt gerne gute Nachrichten liefern, aber auch da gibt es keine guten Zahlen aus diesem Bericht. In Städten haben immerhin 60,5% richtig schnelles Internet. Auch das kann man schon zu wenig finden, aber auf dem Land sieht es noch viel dramatischer aus. Da sind es gerade mal 12,2% der Haushalte. Also
was heißt das? 12,2% der Menschen haben Internet?
Das heißt, dass es bei 9 von 10 ruckelt und wackelt und einer kann schnell surfen, so wie das mancher aus der Stadt gewohnt sein sollte.
Nun ist das Kabinett ja nicht nur dafür da, Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen, sondern wenn es geht, Wirklichkeit zu verändern. Was wird so ein Kabinett nach der Vorlage dieses für mich ja doch relativ dramatisch klingenden Berichtes tun?
Nachholbedarf räumen Sie ein, Gabor. Mehr ist es tatsächlich nicht. Sie sagen, Sie setzen das Ziel, dass Land und Stadt als Wohnräume enger zusammenrücken, dass das Gefälle nicht mehr so groß ist. Sie sagen, dass es eine große Anstrengung in allen Bereichen der Gesellschaft bedarf, aber ganz konkret werden Sie nicht. Also das heißt, wir werden in einem Jahr da wahrscheinlich nochmal drauf gucken und möglicherweise dieselben Probleme wiederfinden.
Und wer sich als Bürger jetzt mit Informationen für diese ja wichtige Debatte in unserem Land munitionieren will, der liest am besten den Newsletter Hauptstadt, das Briefing. Gordon, vielen, vielen Dank.
Danke, Gabor.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ausgerechnet jemand aus dem Schoß des Turbokapitalismus kommen muss, um zu zeigen, dass man auch im ländlichen Raum gute und faire Löhne zahlen kann. Tesla-Chef Elon Musk hat's getan. Diesmal hat er kein Joint mitgebracht, aber dafür das ganz große Portemonnaie. Er war wieder in Grünheide in Brandenburg bei seiner neuen Gigafactory, die dort gerade entsteht. Und mit den Ingenieuren hat er persönlich die Bewerbungsgespräche geführt. Aber interessanter noch ist das, was Tesla nicht den deutschen Ingenieuren zahlen wird, selbstverständlich gute Preise, sondern was Tesla den ungelernten Arbeitern und den kleinen Facharbeitern zahlt. Bei rund 2.700 Euro geht's los für Ungelernte. 2.700 Euro, was dem Durchschnittsgehalt eines normalen Brandenburgers entspricht. Und die Facharbeiter starten bei Tesla jetzt bei 3.500 Euro. Und das liegt wiederum deutlich über den mittleren Einkommen dieser Region. Gutes Geld für gute Arbeit. Und das scheint mir von allen Überraschungen dieser Tage die beste.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
dass sich selbst der langjährige Haus- und Hofsender von Donald Trump, Fox News, immer weiter von seinem Idol entfernt. Dabei war man sich jahrelang doch wirklich aufs Intimste nahe, wie zwei Tango-Tänzer, Journalisten und Politiker auf Tuchfühlung. Wie hier bei einer Wahlkampfveranstaltung, wo Donald Trump auf der Bühne begrüßte.
Sean Hannity, come on up, Sean Hannity.
Und zwar den berühmten Fox-Kommentator und Talkmaster Sean Hannity, der den Präsidenten lobte für seine gegebenen und für die gehaltenen Versprechen. Promises made, promises kept. Als sei Sean Hannity ein bezahlter Trommler der PR-Agentur.
Mr. President, the one thing that has made and defined your presidency more than anything else, promises made, promises kept, 4.5 million new American jobs, 4.3 million Americans off food stamps, and we're not dropping cash loads of cargo planes of cash to Iranian mullahs that chant death to America. Mr. President, thank you.
Aber die Zeit der Intimität scheint im Nachrichtenteil von Fox News jedenfalls vorbei. Während Trumps Pressesprecherin schon wieder von Wahlbetrug und illegalen Stimmen sprach, dreht ihr der Fox News-Moderator das Mikrofon ab. Und er weist darauf hin, dass er nicht guten Gewissens diese Pressekonferenz weiterhin zeigen könne. Da es ja keinerlei Belege für Wahlbetrug, Rigging and Cheating gebe.
And we want every illegal vote to
be... Whoa, I just think we have to be very clear. She's charging, the other side is welcoming fraud and welcoming illegal voting. Unless she has more details to back that up, I can't in good countenance continue showing you this. I want to make sure that maybe they do have something to back that up. But that's an explosive charge to make, that the other side is effectively rigging and cheating.
Als noch Präsident ist Donald Trump auch der Commander-in-Chief, der Oberbefehlshaber der USA. Aber seine medialen Truppen jedenfalls desertieren gerade. Vielleicht merken ja jetzt die lieben Kollegen des amerikanischen Fernsehens, dass sie nicht Klaköre von Politikern sind, sondern Journalisten. Oder wie die große Philosophin Celine Dion sagen würde, I'm alive. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Ooh.